Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Der größte Vorteil natürlich aus diätologischer Sicht ist der gesundheitliche Vorteil. Man weiß einfach aus Studien, dass Menschen, die sich vorwiegend pflanzlich ernähren, seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkranken, genauso wie an Stoffwechselerkrankungen und auch Krebserkrankungen.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin immer noch die, die hier die Fragen stellt. Diese Sprüche, die kennt ihr vielleicht auch. Vegane Ernährung ist automatisch mit Mangelerscheinungen verbunden. Oder pflanzliche Ernährung macht müde und schwach. Oder aber auch, vegane Ernährung ist automatisch gesund. Also es gibt sehr, sehr viele Mythen oder auch Denkansätze, wenn es um die vegane und vegetarische Ernährung geht. Und das ist natürlich für uns Grund genug, dass wir einmal da genauer hinschauen. Was steckt denn eigentlich hinter einer vegetarischen und veganen Ernährung? Wie schafft man vielleicht auch den Umstieg, wenn man das möchte? Und welche Vorteile hat denn eine pflanzliche Ernährung überhaupt? Viele, viele Fragen, denen wir hier auf den Grund gehen wollen. Und die Frau, die mir diese Fragen beantworten wird, die sitzt mir gegenüber. Sie ist Diätologin am Klinikum Schärding. Herzlich willkommen, Romana Hansbauer.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich irrsinnig, dass ich heute da sein darf. Wie gesagt, ich bin Diätologin und selber Vegetarierin und freue mich sehr, dass ich da heute die Fragen beantworten darf, die es zu diesem Thema gibt.
Das ist ja insofern super, weil wir ganz oft natürlich über Themen sprechen, wo man selber keine Betroffenheit sozusagen hat. Und du hast nicht nur jetzt beruflich hier ein Standbein, sondern eben bist selbst Vegetarierin. Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Warum hast du dich irgendwann mal entschlossen, vegetarische Ernährung, das ist meins?
Ja, ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, immer mit Tiere und dann irgendwann während meiner Ausbildung bin ich dann mal ins Ausland gegangen, auf einem Praktikumsbetrieb nach Finnland und da hat es dann jeden Tag entweder Faschiertes oder Innereien gegeben und irgendwann, ja, habe ich ein bisschen ein Grausen entwickelt und konnte das dann nicht mehr essen und bin so eigentlich dann auf die vegetarische Ernährung gekommen.
Also genau. Eher also wirklich vom Geschmacklichen her genau. Und auch, dass man die Hintergründe auch kennenlernt, wie entsteht das Fleisch und so weiter.
Genau, ganz richtig.
Genau, man hat gesagt, okay, für mich ist es nicht mehr das Wahre.
Genau.
Jetzt ist ja vegetarische Ernährung, vegane Ernährung vor allem also auch ein bisschen ein Trend. Man hat das Gefühl so in den vergangenen Jahren, ich meine, es war immer schon ein gewisses Thema, aber es kommt immer mehr in die Öffentlichkeit. Warum ist denn das Thema heute auch so relevant?
Also man sieht es auch an den Zahlen, dass es immer mehr FlexitarierInnen, VegetarierInnen und auch VeganerInnen gibt und der Fleischkonsum sukzessive zurückgeht. Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal aus dem ökologischen Blickwinkel natürlich, man weiß einfach aus Studien, eine pflanzenbasierte Ernährung verursacht weitaus weniger Treibhausgasemissionen als jetzt eine omnivore Ernährung, also eine Ernährungsform, wo wirklich alle Lebensmittel gegessen werden. Vom Flächenverbrauch ist es auch ein Riesenthema. Besonders in den Regenwaldregionen wird natürlich sehr, sehr viel Fläche für die Futtermittelproduktion verwendet. Das ist natürlich auch ein Riesenthema. Wir haben weniger Fläche zur Verfügung für mehr Menschen, die wir irgendwann ernähren müssen. Also da muss man natürlich auch schauen, wie verringert man diesen Flächenverbrauch, indem man einfach gleich das, was auf dem Feld produziert wird, einfach gleich isst, bevor man es jetzt den Tieren verfüttert. Und natürlich auch das Gesundheitsbewusstsein der Menschen nimmt immer mehr zu. Es gibt immer mehr Menschen, die sie eben ihre Ernährungsform kritisch hinterfragen und dadurch eben zu VegetarierInnen, VeganerInnen oder FlexitarierInnen werden.
Genau. Da sind wir schon direkt in der Begrifflichkeit. Was ist denn jetzt ein Flexitarier, ein Veganer oder eine Veganerin und ein Vegetarier? Wo sind denn die großen Unterscheidungen, damit wir überhaupt mal wissen, wovon wir sprechen?
Genau, also die Grundlage dieser Ernährung, diese Ernährungsweisen bildet eigentlich eine pflanzenbasierte Kost. Also pflanzliche Lebensmittel, sei es jetzt Getreide, Kartoffel, Gemüse, Obst, pflanzliche Fette wie Nüsse. Und je nachdem, welche Ernährungsweise dann gewählt wird, kommen verschiedene Lebensmittel noch dazu. Wenn man jetzt die Ovo-Lacto-VegetarierInnen sich anschaut, das sind VegetarierInnen, die jetzt noch zusätzlich Eier und Milchprodukte essen. Es gibt auch Lacto-VegetarierInnen, die dann nur die Milchprodukte essen. Also Ovo steht für Ei und Lacto für die Milch. Dann also gibt es
Produkte, die auch vom Tier kommen,
genau,
sozusagen, genau,
genau,
die da noch dabei sein dürfen.
Genau. Genauso gibt es auch PescetarierInnen, die dann zusätzlich noch Fisch konsumieren. Und die strengste Form des Vegetarismus ist eigentlich der Veganismus. Also hierbei werden nur pflanzliche Lebensmittel konsumiert und auch sonstige Alltagsgegenstände, die jetzt vom Tier stammen, wie beispielsweise Leder, Wolle, werden hierbei nicht verwendet.
Mhm. Genau. Was ist dann noch der Flexitarier oder die Flexitarierin?
Genau, habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. FlexitarierInnen ernähren sich vorwiegend pflanzlich oder vorwiegend vegetarisch eigentlich. Also Fleisch, Fisch, Eier und die Milchprodukte werden nur ganz, ganz selten gegessen. Also vorwiegend ovo-lacto-vegetarisch und manchmal auch Fleisch, Fisch, Eier. Genau. Aber hierbei ist es diesen Menschen oft wichtig, dass dieses Fleisch, dieser Fisch, diese Eier eine gute Qualität haben, das Tierwohl beachtet wird. Genau.
Also die haben so diesen Joker sozusagen noch, genau, also einfach zu reduzieren, aber eben nicht ganz. Was würdest du denn sagen, ist denn der größte Vorteil einer vegetarischen, veganen Ernährung? Weil ich habe es anfangs schon gesagt, man hat ja ganz oft eben dieses, so gesund ist es gar nicht. Ja, man hat total Mangelerscheinungen. Wenn wir jetzt mal rein auf die Vorteile schauen, was wäre denn für dich so der größte Vorteil oder die größten Vorteile?
Der größte Vorteil natürlich aus diätologischer Sicht ist der gesundheitliche Vorteil. Man weiß einfach aus Studien, dass Menschen, die sich vorwiegend pflanzlich ernähren, seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkranken, genauso wie an Stoffwechselerkrankungen und auch Krebserkrankungen. Das weiß man gesichert, weil einfach in diesen Ernährungsweisen mehr Ballaststoffe, mehr Pflanzenfasern konsumiert werden. Diese sind irrsinnig wichtig für die Verdauung, für den Blutzuckerspiegel, für die Prävention von Fettstoffwechselstörungen. Genau, daraus ergibt sich einfach dieser gesundheitliche Vorteil und natürlich, wie anfangs schon erwähnt, die ökologischen Vorteile. Man hat viel weniger Treibhausgasemissionen, weniger Flächenverbrauch.
Genau. Also auch das Rundherum, aber wir schauen natürlich auch sehr stark auf uns natürlich, ja, was unserem Körper gut tut. Und jetzt gibt's natürlich die Menschen, die sagen, hey, stimmt, das ist eine gute Idee, vielleicht tut mir das gut, ich probiere es auch mal aus. Was würdest du sagen, Menschen, die umsteigen wollen, die sagen, okay, lass mir mal das Fleisch und diese Dinge weg. Wie schaffe ich denn diesen Umstieg so, dass ich A, auch durchhalte und B, dass es auch wirklich vernünftig passiert?
Genau, immer hinterfragen, warum mache ich das jetzt? Ist es jetzt vielleicht ein Trend? Ernähren sich meine FreundInnen, meine Bekannten auch vegetarisch, vegan? Dann ist es vielleicht nicht der richtige Ansatz. Genauso wichtig ist es, die richtigen Informationen sich zu beschaffen. Auf seriösen Quellen wirklich sich zu informieren. Vielleicht bei Diätologinnen, bei Diätologen, die sich speziell auf die vegane Ernährung, auf die vegetarische Ernährung konzentriert haben, sich fortgebildet haben, weil einfach so viele Fehlinformationen im Internet oder auch generell Mundpropaganda überall kursieren. Das ist ein Riesenproblem und Falschinformationen sind in diesem Fall, können wirklich gefährlich sein, weil natürlich, wenn man eine bestimmte Lebensmittelgruppe oder bestimmte Lebensmittelgruppen aus der Ernährung weglässt, dann fällt natürlich was weg. Dann kann ein potenzieller Mangel bestehen. Genau. Deswegen wirklich gut informieren auf seriösen Quellen, bei der veganen Ernährung zum Beispiel, bei der Veganen Gesellschaft Österreichs oder bei der Deutschen oder Österreichischen Gesellschaft für Ernährung. Die haben da wirklich auch gute, fachlich fundierte Informationen. Oder eben, man macht's gleich ganz, ganz richtig und informiert sich bei Diätologinnen und Diätologen, hat vielleicht eine Einzelberatung, wo man wirklich schaut, was muss ersetzt werden, welche Lebensmittelgruppen sollte man vielleicht jetzt verstärkt zu sich nehmen, wenn gewisse Lebensmittelgruppen wegfallen. Und natürlich auch das Ganze planen. Es ist oft schwierig, besonders am Land natürlich, wenn man irgendwo in ein Restaurant, in eine Kantine geht, gibt es oft für die VegetarierInnen, für die VeganerInnen nur Beilagen und Salat. Und das ist einfach nicht bedarfsdeckend. Also wirklich im Vorhinein informieren, kann ich unterwegs irgendwo ein irgendwo was finden, was ich zu mir nehmen kann? Oder muss ich vielleicht Meal preppen, Sachen mitnehmen, Sachen vorbereiten? Genau, also die Planung ist ganz, ganz wichtig, wenn man eben diesen Umstieg wagen möchte.
Also das durchaus durchdacht zu machen und nicht einfach aus einer Laune heraus, genau, weil es vielleicht jetzt gerade in ist oder cool ist oder man denkt, wäre doch eine gute Idee für morgen, das zu tun, sich das durchaus auch vernünftig durchzuüberlegen. Ja. Und du hast es jetzt schon gesagt, man lässt dann Dinge weg, die vorher Teil meiner Ernährung waren. Und dann sollte ich mir eben überlegen, was kann ich denn tun, damit ich nicht irgendeine Mangelerscheinung bekomme. Und das ist ja auch eines dieser Themen, die immer kommen, oder? Und du wirst das kennen, wenn du selbst Vegetarierin bist. Da kommt sofort das Thema der Mangelerscheinung. Dir fehlt das und dir fehlt das und dir fehlt das. Reden wir doch mal über diese Mangelerscheinungen beziehungsweise diese Bereiche, die dann wegfallen und gleichzeitig, wie ich es dann auffüllen kann. Was wären denn so diese wichtigsten Nährstoffe, Nährstoffgruppen, die durch den Wegfall von Fleisch- und Fischkonsum eben nicht mehr da sind und wie fülle ich es wieder auf?
Genau, also
feuerfrei.
Grundsätzlich ist es so, dass man jetzt nicht alle Menschen über einen Kamm scheren kann und sagen kann, ja, wenn du dich jetzt vegetarisch, vegan ernährst, dann hast du sicher diese Mängel. Ganz, ganz wichtig sind regelmäßige Kontrollen von verschiedenen Blutwerten. Weil einfach, ja, man kann nicht sagen, man entwickelt fix einen Eisenmangel oder einen B12-Mangel. Die vegane Gesellschaft Österreichs hat dabei so eine Checkliste auf den Markt gebracht, wo einfach steht, ja, diese verschiedenen Parameter sollte man regelmäßig kontrollieren lassen, weil einfach auch viele Hausärztinnen, viele Hausärzte keine Berührungspunkte mit VegetarierInnen, mit VeganerInnen haben und einfach da vielleicht nicht so versiert sind diesbezüglich. Also da gibt's wirklich eine Checkliste, diese und jene Werte sollte man regelmäßig überprüfen lassen. Ja, und jetzt gibt's einfach ein paar Nährstoffe, die eventuell ein bisschen kritisch sein könnten. Zum einen das Eiweiß, das ist eh immer ein Kritikpunkt an der vegetarischen Ernährung.
Kommt sofort, oder?
Immer Eiweißmangel, aber es ist nicht so. Es gibt, obwohl man verschiedene Lebensmittelgruppen weglässt, in einer vegetarischen oder veganen Ernährung immer noch Lebensmittel, die ausreichend Eiweiß liefern. Eiweiß ist aber sehr, sehr wichtig. Also man sollte sich jetzt nicht denken, okay, ich lasse das jetzt einfach weg, wird schon passen. Also Eiweiß ist sehr, sehr wichtig für Zellerneuerung. Eiweiß ist ein Baustoff, wie ein Ziegel in einem Haus. Wenn man das nicht hat, kann man keine Strukturen aufbauen, keine Muskulatur. Ist aber auch wichtig für Organe, fürs Immunsystem. Also Eiweiß hat sehr, sehr viele wichtige Aufgaben in unserem Körper, die jetzt nicht ein anderer Nährstoff kompensieren kann. Wir haben auch keine Eiweißspeicher oder sowas. Also man muss wirklich täglich Eiweiß zu sich führen, weil sonst einfach ja Muskulatur abgebaut wird beziehungsweise der Körper nicht mehr gut funktioniert. Eiweiß haben wir jetzt enthalten in vegetarischen Quellen wie Milchprodukte und Eiern und in den veganen Quellen Hülsenfrüchte und daraus hergestellte Produkte, also auch Sojamilch, Sojajoghurt, Sojaskier und wie sie alle heißen. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Ersatzprodukte, genauso wie Tofu, Tempeh, Sojagranulat, Seitan und so weiter. Also es gibt wirklich eine Fülle an Lebensmitteln, die trotzdem noch Eiweiß liefern. Aber da ganz, ganz wichtig, besonders wenn man sich rein pflanzlich ernährt, dass man verschiedene Eiweißquellen miteinander kombiniert. Mhm. Es gibt nämlich die sogenannte biologische Wertigkeit und die sagt aus, welcher Anteil an Eiweiß, der in Lebensmitteln enthalten ist, jetzt für den Körper verwertbar ist. Und unterschiedliche Lebensmittel haben eine unterschiedliche biologische Wertigkeit. Tierische Lebensmittel sind uns natürlich viel, oder Tiere sind uns natürlich viel näher wie ein Getreidekorn. Deswegen ist das Eiweiß aus tierischen Lebensmitteln, das hat einfach eine höhere biologische Wertigkeit als jetzt das pflanzliche. Und deswegen ganz, ganz wichtig, mehrere pflanzliche Eiweißquellen miteinander zu kombinieren.
Damit es der Körper auch so aufnehmen kann in der Menge, die wir brauchen,
genau,
sozusagen.
Mhm. Genau, also zum Beispiel kann man jetzt kombinieren eine Hülsenfrucht, also zum Beispiel Linsen, gemeinsam mit Kartoffel. Das wäre eine gute Kombination. Oder wie man es jetzt zum Beispiel hat im Linsencurry oder sowas. Mhm. Oder Kichererbsen gemeinsam mit Getreide oder Getreide mit irgendeiner Milchalternative, wie man es zum Beispiel jetzt im Porridge machen könnte. Also wirklich mehrere Eiweißquellen miteinander kombinieren, um eben die höchste biologische Wertigkeit zu erzielen.
Ich merke schon, da muss man sich echt Gedanken machen. Also das ist nichts so, was mir so spontan wahrscheinlich einfällt, weil eben Hülsenfrüchte, das kennt man, aber eben diese Kombination, da wird es dann schon komplizierter. Also da muss ich mir schon den einen oder anderen Gedanken machen, um nicht da blauäugig hineinzugehen.
Genau. Ganz wichtig ist einfach immer, wenn man sich so ein Baukastensystem im Kopf überlegt. Da gibt es 3 Anteile oder eigentlich 4 sogar. Die Hälfte vom Teller sollte immer irgendwie Gemüse oder Obst sein, je nachdem, ob es jetzt eine süße Mahlzeit ist oder eine pikante. Die Hälfte vom Teller. Dann ein Viertel des Tellers sollte die Beilage sein. Da am besten Vollkorn, weil Vollkorn enthält nochmal mehr Ballaststoffe, ist gut für unsere Verdauung. Ja, Ballaststoffe haben, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr, sehr viele Vorteile. Und ein Viertel des Tellers sollte die Eiweißkomponente sein. Bei einer vegetarischen Ernährung Milchprodukte, Eier, Hülsenfrüchte. Und bei einer rein veganen Ernährung kann man dann eben noch zusätzlich statt Eier und Milchprodukte noch zusätzlich die pflanzlichen Alternativen wie Tofu, Tempeh, Seitan, angereicherte Milchprodukte. Mhm. Genau, vegane Milchprodukte verwenden.
Mhm. Also jetzt sind wir da beim Proteinmangel hoffentlich durch.
Ja.
Und haben das verstanden. Es kommt auch immer sofort Eisenmangel.
Ja.
Und Eisenmangel, das muss ich auch ganz offen sagen, den haben ganz viele Menschen, egal wie sie sich ernähren. Also das weiß man von der eigenen Blutuntersuchung oft auch. Ja, das Eisen ist ganz oft, auch gerade bei uns Frauen, ein bisschen weniger. Wie tun wir da?
Genau, Eisenmangel ist in allen Bevölkerungsgruppen immer wieder ein Problem. Und das liegt besonders bei Frauen oder bei menstruierenden Personen einfach an der Menstruation, weil wir einmal im Monat einfach Blutmengen verlieren. Eisen haben wir jetzt enthalten in Vollkorngetreide, Haferflocken, Spinat, in den Hülsenfrüchten und auch in getrockneten Marillen oder getrockneten Pfirsichen. Aber wenn jetzt ein manifester Mangel besteht, dann hilft es jetzt nicht, wenn man sagt, okay, ich ernähre mich einfach extrem eisenreich, dann muss man das mit Supplementen beheben. Mhm. Was man aber machen kann selber, um die Eisenaufnahme zu verbessern, ist Vitamin C zuführen. Muss man jetzt nicht irgendwie Vitamin C supplementieren, sondern einfach beispielsweise beim Frühstück, wenn man jetzt Haferflocken zum Beispiel isst, ein Glas Orangensaft oder Zitronensaft oder ein Obst dazu essen. Dann wird die Eisenaufnahme verbessert. Was jetzt die Eisenaufnahme verschlechtert, ist zum Beispiel Kaffee oder Tee. Also wenn man Kaffee trinkt, bitte nicht direkt bei der Mahlzeit. Das hat sowieso Vorteile, wenn man den Kaffee erst nach dem Frühstück trinkt, weil der Körper dann einfach mal von selber wach wird und dann nicht aufgrund des Kaffees wach wird, sondern einfach ja aufgrund der natürlichen Prozesse im Körper und dann den Kaffee vielleicht einmal am Vormittag während der Pause trinkt. Also hat nicht nur Vorteile für die Eisenaufnahme. Und generell ist es einfach so, pflanzliches Eisen wird schlechter verwertet als tierisches Eisen. Das weiß man ganz sicher. Deswegen einfach auch sich einerseits eisenreich ernähren und das Eisen regelmäßig kontrollieren lassen.
Und dann, wenn es eben zu wenig ist, durchaus auch zu supplementieren. Genau. Also das ist schon auch etwas, worauf man schauen kann und was auch okay ist.
Genau. Generell Supplemente nicht einfach irgendwie uninformiert einnehmen, wirklich nur supplementieren, wenn es den Bedarf dazu gibt. Es gibt ganz viele Leute, die einfach Multivitamin, Multinährstoffpräparate zu sich nehmen, was jetzt nicht wirklich notwendig ist. Besonders oft wird zum Beispiel auch Vitamin C supplementiert im Winter, was wirklich unnötig ist, weil Vitamin C kann wirklich ganz einfach über die Ernährung gedeckt werden, wenn man täglich Obst und Gemüse zu sich nimmt. Und Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin. Das heißt, wenn wir zu viel davon haben, wird es einfach über den Urin ausgeschieden. Das heißt, Vitamin C Supplementierung ist eigentlich unnötig.
Ich habe mal eine Folge zum Thema Ernährung gemacht und da hat mein Gast mir gesagt, man produziert dann einfach teuren Urin.
Genau, so ist es. So ist es, ganz richtig.
Ist ja auch nicht unbedingt das, was wir damit erreichen wollen. Eisenquellen haben wir jetzt abgehakt von meiner Liste. Vitamin B12.
Genau. Vitamin B12 ist ausschließlich in tierischen Produkten enthalten. Vitamin B12 wird produziert von Mikroorganismen, im Darm zum Beispiel von den Tieren oder auch in der Erde und ist leider nur in tierischen Produkten enthalten. Also wenn man sich wirklich rein pflanzlich ernährt, keine Milch, keine Eier zu sich nimmt, dann bitte unbedingt supplementieren. Genau, also da kommt man nicht drum rum.
Ich würde sagen, also das ist natürlich eine kurze Antwort, ja. Wenn es das nicht anders gibt, einfach zu supplementieren und das ist eben okay. Weil eben das haben, die einen nehmen vielleicht zu viel eben diese Multivitamin-Dinge zu sich, die anderen, die sagen, aber ich will doch gar keine irgendwie Tabletten schlucken, wenn ich mich jetzt zwar ach so gesund ernähre, nämlich vegan oder vegetarisch, hat man oft das Gefühl, das ist ja irgendwo auch ja, gar nicht so logisch, dass ich dann ein Supplement da organisiere.
Genau, aber ganz wichtig nur bei der veganen Ernährung. Also nur wirklich, okay, wenn es nur rein pflanzlich ist. Generell Vitamin B12-Mangel tritt erst relativ spät auf, weil wir einen relativ guten Speicher in unserem Körper haben, der von 1 bis zu 10 Jahren sogar hält. Also der Mangel tritt nicht sofort auf, aber bitte immer das B12 auch im Labor anschauen lassen. Und wenn es, wenn man sich wirklich rein vegan ernährt, dann bitte unbedingt supplementieren.
Mhm. Was wäre denn noch etwas, was fehlen könnte, auf das ich schauen müsste?
Vitamin D. Mhm. Vitamin D ist aber generell ein sehr kritischer Nährstoff in der gesamten Bevölkerung, weil einfach aufgrund des Sonneneinstrahlungswinkels unserer Körper, der produziert ja das Vitamin D selber, mit Hilfe der Sonneneinstrahlung, ist einfach nicht so gut möglich in unseren Breiten. Und Lebensmittel enthalten relativ wenig Vitamin D. Wo es enthalten ist, ist in fettreichem Meeresfisch, aber ansonsten noch kleine Mengen in Pilzen und Eiern. Aber eigentlich die Quelle, die größte Quelle ist das Sonnenlicht. Und da haben wir einfach alle generell zu viel. Wir sind selten draußen, im Büro oder daheim dann auch. Wir gehen nicht zu viel an die frische Luft und besonders im Winter ist es sowieso so, wenn man rausgeht, man ist dick eingepackt mit Gewand, hat vielleicht nur ein kleines Sichtfenster im Gesicht, das frei ist. Also besonders im Winter kann Vitamin D schlecht produziert werden. Deswegen haben auch ganz, ganz viele Menschen einen Vitamin-D-Mangel. Laut Daten ungefähr 89% der Bevölkerung. Also es macht auch Sinn für Leute, die jetzt nicht vegetarisch oder vegan leben, sich das mal checken zu lassen. Besonders, weil Vitamin D ganz, ganz wichtig ist für den Knochenstoffwechsel. Wenn Vitamin D unzureichend zugeführt wird, dann kann das Kalzium nicht so gut in den Knochen gelangen. Deshalb ist auch im Alter sind sehr viele Personen von Osteoporose, von der Knochenbrüchigkeit betroffen. Also Vitamin D ganz, ganz wichtig für alle Menschen, nicht nur für VegetarierInnen und VeganerInnen.
Genau, und auch da immer noch wieder der Hinweis, sich das zuerst durchchecken zu lassen, genau, und nicht einfach auf gut Glück, weil wer weiß, vielleicht ist mein Speicher gar nicht so leer und vielleicht habe ich es auch genauso wie beim Eisen und bei den anderen Nährstoffen, dass man da mal wirklich genau drauf schaut. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass nicht alle gleich in die irgendwo hinstürmen und sich da die Tropferl oder so holen. Das wäre dann schon auch ganz gut. Haben wir noch was vergessen?
Ja, Kalzium, auch noch ganz wichtig. Jetzt waren wir schon beim Knochenstoffwechsel. Kalzium ist auch sehr, sehr wichtig, ist eben wichtig für unsere Knochen, für unsere Zähne. Und das Problem ist, bei einer veganen Ernährung fällt eine ganz große Kalziumquelle weg, die Milchprodukte. Es gibt auch natürlich die pflanzlichen Milchprodukte wie Hafermilch, Sojamilch und so weiter, Nussmilchen. Wenn die nicht mit Kalzium angereichert sind, dann haben sie einen viel zu niedrigen Gehalt an Kalzium. Also wenn man Milchalternativen konsumiert, bitte unbedingt darauf achten, dass sie mit Kalzium angereichert sind. Kuhmilch hat ungefähr 120 Milligramm Kalzium auf den Milliliter und manche Pflanzenmilchen enthalten fast gar kein Kalzium. Also wirklich darauf achten, mit Kalzium angereicherte Milchprodukte zu kaufen. Das Problem ist auch oft, Bio-Milchprodukte, also pflanzliche Bio-Milchprodukte enthalten meistens gar kein zusätzliches Kalzium, weil es aufgrund der Bio-Verordnung einfach verboten ist, dass man zusätzlich was reingibt an Kalzium. Also da muss man vielleicht auch auf die konventionelle Sojamilch zum Beispiel zurückgreifen. Und generell noch zum Punkt Pflanzenmilchen, die haben oft auch einen sehr niedrigen Gehalt an Eiweiß. Deswegen besonders auch auf die Sojamilch denken, denn Sojamilch hat einen ähnlichen Gehalt an Eiweiß wie die Kuhmilch. Mhm. Also die perfekte Milchalternative ist eigentlich die mit Kalzium angereicherte Sojamilch oder das mit Kalzium angereicherte Sojajoghurt.
Genau. Mhm. Auch spannend, auch spannend. Okay, sind wir jetzt durch? Haben wir noch was vergessen?
Zink ist auch noch ein kritischer Nährstoff, der ist ganz wichtig für die Wundheilung und den haben wir auch drinnen in Vollkorngetreide zum Beispiel. Genau, eben den Zinkstatus auch gelegentlich mal überprüfen lassen, genauso wie Omega-3-Fettsäuren. Kann auch sein, dass das ein kritischer Nährstoff ist. Den haben wir eben vorwiegend in fettreichen Meeresfisch drinnen. In pflanzlichen Lebensmitteln haben wir nur Quellen an Omega-3-Fettsäuren in Algenöl beispielsweise oder auch im Leinöl, in Leinsamen, in Walnüssen beispielsweise. Da unbedingt auch checken lassen, ob man da ausreichend versorgt ist.
Da genau. Hat man schon einiges mit dabei. Jetzt haben wir diesen Mythos rund um, man hat ja so viele Mängel, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt. Aber es gibt auch das Umgekehrte, nämlich dieses, wenn ich jetzt ein bisschen abnehmen will, wenn ich mich gesund ernähren will, dann ernähre ich mich halt mal vegetarisch, weil das ist dann automatisch gesund. Und jetzt kommt das Aber. Oder?
Jetzt kommt das Aber. Es kommt immer darauf an, was man isst, auf die Lebensmittelauswahl. Ich will jetzt die omnivore Ernährung überhaupt nicht irgendwie schlecht reden. Eine gut geplante omnivore Ernährung, die jetzt wirklich vorwiegend aus pflanzlichen Lebensmitteln besteht, ist ja auch gut. Aber eben, wenn man sich jetzt vegetarisch oder vegan ernährt und sehr, sehr viel hochverarbeitete Produkte isst, sehr, sehr viele Fertigprodukte, dann kann man jetzt nicht sagen, dass das besser ist als eine gut geplante omnivore Ernährung. Es kommt einfach immer darauf an, welche Lebensmittel führe ich zu mir. Generell sollte es einfach so sein, dass die Ernährung vorwiegend aus unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln besteht. Ob jetzt zusätzlich noch ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch, Eier dabei sind oder Milchprodukte, macht jetzt keinen Unterschied oder weniger Unterschied, aber ganz, ganz wichtig ist einfach die Lebensmittelauswahl.
Und da auch die Vielfalt und dass man sie eben nicht nur von Kartoffeln und Nudeln ernährt, sozusagen.
Genau, ganz, ganz richtig. Wieder dieses Baukastensystem im Kopf haben. Der halbe Teller Gemüse, eine Viertelportion Beilage und eine Viertelportion Eiweiß.
Genau. Sich da einfach auch schlau zu machen. Was würdest du sagen, wäre denn so ein idealer pflanzlicher Speiseplan, wenn wir so den Tag durchdeklinieren? Nehmen wir uns einmal einen Tag vor. Was könnte ich denn essen, damit es wirklich gut ist?
Generell bin ich kein Fan von irgendwelchen Lebensmitteln oder Speisenvorschreibungen.
Aber als Inspiration.
Ja, als Inspiration. Also generell eben diesen Baukasten berücksichtigen. Aber wenn ich jetzt ein paar Speisenvorschläge geben müsste, dann wäre das Optimale ein Porridge zum Beispiel in der Früh, wo man am Vortag Haferflocken und Leinsamen mit Sojamilch, die mit Kalzium angereichert ist, oder Kuhmilch einweicht und dann am nächsten Tag toppt mit Sojajoghurt, normalem Joghurt, ein paar Beeren, bisschen Nüssen, zum Beispiel Walnüssen. Dann hat man schon mal ein optimales Frühstück, wo man Omega-3-Fettsäuren, Eiweiß, Ballaststoffe, Zink, ganz, ganz viele Nährstoffe einfach schon abgedeckt hat. Am Vormittag vielleicht nochmal eine Portion Obst mit Nussmus oder ein belegtes Brot mit Hummus und Gemüsesticks dazu. Ja, mittags gibt es ganz, ganz viele Gerichte, die man dann natürlich essen kann. Linsen-Bolognese mit Salat, Gemüsestrudel, Ofengemüse mit einem Dip dazu. Also da sind der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Und am Nachmittag kann es auch mal eine kleine Portion von etwas Süßem sein. Meiner Meinung nach gehört das auch zu einer gesunden Ernährung dazu. Und am Abend dann eben wieder die klassische Jause, die man auch sehr, sehr gut vegan, vegetarisch gestalten kann. Nur immer wichtig, bitte unbedingt auf die Eiweißkomponente achten. Also eben wieder ein Hummus oder ein selbstgemachter Dip aus irgendwelchen Milchprodukten, pflanzlichen oder normalen Milchprodukten. Genau.
Kann man sehr, sehr gut machen. Weil das ist auch so ein Mythos oder eine Denkweise, die man oft noch drinnen hat, ist so, wenn man sich vegetarisch ernährt oder vegan, das ist ziemlich fad. Es ist immer das Gleiche und ich kann ja nur das eine essen. Und jetzt habe ich selbst mal ausprobiert, eine gewisse Zeit lang vegan mich zu ernähren und habe dann schon festgestellt, man kann ganz viel tolle und gesunde und gut schmeckende, vor allem Dinge, sich kochen und machen. Also selbst, wenn man das selbst in die Hand nimmt, dann ist da ganz viel da, wenn man sich mal erkundigt hat. Wo ich dann an meine Grenzen gestoßen bin, war tatsächlich, wenn ich auswärts gegessen habe oder eingeladen war irgendwo. Also es war so ein bisschen sozial unverträglich, ja, wenn man dann da wo eingeladen ist und gesagt hat, so, ich wäre jetzt aber vegan unterwegs, was kriege ich denn zu essen? Und dann landet man irgendwie im Gasthaus bei den Gemüseleibchen und wenn man wo eingeladen ist, eben bei den Beilagen, beim Reis oder bei den Kartoffeln. Also das ist so meine Erfahrung gewesen.
Stichwort Gemüseleibchen. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich in meinem Leben schon Gemüseleibchen gegessen habe, irgendwo auswärts. Also ja, besonders am Land ist es oft etwas schwieriger, sage ich mal. Aber es gibt wirklich Internetseiten, zum Beispiel Happy Cow oder auf Instagram gibt es auch verschiedene Seiten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Restaurants, wo man gut vegan, vegetarisch essen kann, aufzulisten. Also einfach ein bisschen recherchieren. Und natürlich die Sozialverträglichkeit, das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Was ich aber ein bisschen unverständlich oft finde, weil wenn man jetzt irgendwie einen Nudelsalat macht und eine Person in der Gruppe mag keine Oliven, dann ist es irgendwie klar, okay, dann lassen wir die Oliven weg. Wenn es jetzt aber eine Person gibt, die kein Fleisch isst und dann möchte man den Nudelsalat vegetarisch machen, dann ist das oft irgendwie ein Problem, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also vielleicht einfach auch mit den Freunden, mit der Familie offen kommunizieren. Ich esse jetzt kein Fleisch mehr, ich esse jetzt keine tierischen Produkte mehr. Gibt es vielleicht irgendeine Alternative? Oder eben auch dann zu solchen Feiern selber irgendwie was mitbringen, was man dann essen kann und vielleicht die Freunde, die Familie kosten lassen, schmeckt ja dann oft auch ganz gut. Oder zu einem veganen Kochabend daheim einladen. Oft ist es wirklich einfach die fehlende Information über die vegane, über die vegetarische Ernährung, die dann diese Leute stutzig macht, die sich denken, okay, dann darf ich ja nur noch Obst und Gemüse essen, aber es ist ja nicht so. Also eben aufklären, nicht missionieren, informieren, das ist, glaube ich, der Schlüssel zu mehr Sozialverträglichkeit.
Und da muss man auch dazu sagen, da sind wir auf dem Weg ja schon eine ganz, ganz weite Reise gegangen. Also gerade jetzt auch, wenn man essen geht, gibt es schon eben abseits der Gemüseleibchen oft schon sehr, sehr viele tolle Sachen. Auch einfach im Verständnis sind wir schon echt weit. Also das muss man echt sagen, da hat sich schon auch gesellschaftlich viel getan. Es ist viel akzeptiert. Als es noch war. Es gibt ja auch die diversesten Unverträglichkeiten, die jetzt auch nicht mehr ganz so, wo man nicht mehr ganz so planlos dem gegenübersteht, wenn jetzt jemand eben Laktoseintoleranz ist, dann ist es auch nicht mehr ganz so schwierig, wie es mal war, weil es eben auch diese Ersatzprodukte gibt, die man dann auch ganz gut nehmen kann.
Und die Leute einfach viel informierter sind über die jeweiligen Themen.
Eine Sache, die man noch einfällt, ist dann auch dieser Gedanke, dass man, wenn man schwanger ist oder auch Kinder, sich keinesfalls vegan oder vegetarisch ernähren sollen. Wie stehst du dazu?
Ja, also es gibt sehr, sehr viele wissenschaftliche und oder eigentlich sehr, sehr wenige wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat sich jetzt letztes Jahr nochmal neu positioniert zur veganen Ernährung. Da war es auch bis vor einigen Jahren noch so, vegane Ernährung auf keinen Fall. Wo man jetzt ein bisschen zurückgerudert ist und gesagt hat, für gesunde Erwachsene ist die vegane Ernährung, wenn sie gut geplant ist, wenn die richtigen Sachen supplementiert sind, auf jeden Fall auch förderlich für die Gesundheit. Aber Risikogruppen, Kinder, Schwangere, Stillende, SeniorInnen, da hat man einfach erstens wenig Daten, man weiß nicht, ist es förderlich für die Gesundheit oder genau das Gegenteil. Da ist es einfach noch so, dass man zu wenig Daten hat. Wo ich auch glaube, dass in Zukunft früher Zukunft so viele Daten entstehen werden, weil natürlich Kinder im Wachstum, kann man jetzt nicht eine Studie machen, was passiert, wenn man die Sachen weglässt. Das wird nicht durch die Ethikkommission gehen, glaube ich. Also besonders wenn solche Risikogruppen betroffen sind, ist es einfach schwierig, eine Aussage zu treffen. Wenn man es natürlich trotzdem vorhat, sein Kind oder sich als Schwangere vegetarisch oder vegan zu ernähren, dann bitte unbedingt Kontakt mit Diätologinnen, mit Diätologen halten, die auf dieses Thema spezialisiert sind. Beispielsweise eine Diätologin aus Niederösterreich mit Bauchgefühl heißt die, dieselbe Veganerin und kennt sich da einfach gut aus. Generell, wenn man zu diesem Thema Unterstützung von diätologischer Seite haben will, einfach auf den Fachverband der Diätologinnen gehen, Diätologie Austria heißt dieser, und da gibt es die Diätologensuche, wo man einfach gezielt nach Diätologinnen und Diätologen suchen kann, die sich mit vegetarischer oder veganer Ernährung gut auskennen.
Also ein ganz wichtiger Hinweis auch und ist eben nachvollziehbar, man wird keine Studie an Kindern machen und sagen, jetzt da lassen wir da einfach mal was weg, genau. Ist auch gut so. Ja. Aber das ist eben dann auch die persönliche Entscheidung und dass man seriös macht und dass man auch genau drauf schaut, ob es eben gut tut oder nicht. Jetzt haben wir ganz viel schon gesprochen und man merkt, es ist ein total breites Thema, wo man auch sehr, sehr genau hineinschauen kann. Wenn jetzt jemand umsteigen möchte und sagt, okay, ich glaube, ich versuche das mal, einfach nur auch vielleicht, um auszuprobieren, ob es mir eben gut tut. Was wäre so dein Tipp für den Umstieg? Was darf man auf keinen Fall vergessen?
Ganz, ganz wichtig eben, den Plan haben, einen guten Plan haben. Wie mache ich das? Auch im Alltag. Haben wir vorher schon gesprochen, sonst kommt vielleicht das Eiweiß zu kurz, kommen verschiedene Mikronährstoffe zu kurz. Also wirklich vorher gut informieren und dann einen guten Plan haben, wie setze ich das Ganze um. Das ist das Wichtigste. Und ja, einfach auch den Bekanntenkreis, die Verwandten, die ArbeitskollegInnen informieren, dass man das gerade macht. Genau, einfach Informationen auch verbreiten zu diesem Thema.
Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht ist es jetzt ein Trend oder auch nicht, dass man vegetarisch sich ernährt oder pflanzlich sich ernährt. Was gibt's denn noch so Trends eigentlich, die gerade aufploppen oder die es vielleicht auch in der Zukunft geben wird?
Also ganz, ganz, ein Trend, der schon ganz, ganz lange auch immer wieder mir als Diätologin im Klinikum unterkommt, ist der Trend der ketogenen Ernährung. Mhm. Dieses Beispiel, was nicht optimal ist, wenn es jetzt wirklich keine Indikation dazu gibt. Die einzige Indikation für eine ketogene Ernährung ist Kindern mit therapierefraktärer Epilepsie. Ansonsten gibt es jetzt wirklich keine wirkliche Empfehlung, weil einfach sehr, sehr viele Lebensmittel wegfallen.
Was versteht man unter ketogener Ernährung?
Ketogene Ernährung ist eine ganz, ganz stark kohlenhydratreduzierte Ernährung, wo man jetzt sehr stark den Fokus legt auf eiweißhaltige Lebensmittel und sehr fettreiche Lebensmittel. Mhm. Und einfach, ja, es ist nicht optimal einfach, okay, wenn man jetzt nicht irgendwie die Indikation dafür hat. Mhm. Was ich auch immer wieder höre, ist, dass Dinkel so viel besser ist als Weizen, mhm, was auch nicht der Fall ist. Dinkel und Weizen sind sogar miteinander verwandt, sind wie Cousins quasi. Und Dinkel wird automatisch als Vollkorn angesehen. Also wenn es jetzt irgendwo eine Dinkelsemmel gibt, dann glauben viele Menschen, es ist automatisch Vollkorn. Aber ob ich jetzt mein Vollkornsemmel aus Weizenvollkornmehl oder aus Dinkelvollkornmehl mache, macht keinen Unterschied. Wichtig ist nur, dass es Vollkorn ist.
Also Vollkorn, genau, wäre das Wort, auf das wir schauen
Vollkorn
sollten.
Vollkorn und nicht auf Dinkel.
Nicht unbedingt Dinkel.
Genau.
So ich bin jetzt fast ein bisschen ertappt. Ja, ja, stimmt. Also ich denke auch immer, Dinkel ist gesünder als Weizen. Ne? Haben wir schon wieder was erreicht. Ich lerne ja da auch ständig dazu. Ich sage ja immer, mein Podcast macht meine To-Do-Liste.
Sehr gut.
Ich schaue immer, dass ich ganz viele Sachen danach umsetze, wenn ich schon hier sitze und Informationen aus erster Hand kriege. Ist echt ganz, ganz wertvoll. Ja, vielen lieben Dank. Haben wir irgendwas vergessen, was du sagst? Das möchte ich unbedingt noch anbringen.
Muss ich kurz überlegen. Ja, vielleicht auch, dass es nicht unbedingt eine vegane Ernährung sein muss, zwingend. Auch eine flexitarische Ernährung kann diese Vorteile für die Gesundheit, aber auch diese ökologischen Vorteile einfach bringen. Ganz, ganz wichtig ist einfach nur, dass wir in Zukunft unseren Fleischkonsum, unseren Konsum an tierischen Lebensmitteln stark reduzieren. Ende letzten Jahres hat es neue Empfehlungen von der Seite des Bundesministeriums gegeben, dass wir einfach unsere tierischen Lebensmittel stark reduzieren müssen, um eben ja die Klimaziele zu erreichen, um so viele Menschen, wie wir dann jetzt bald auf unserem Planeten sind, einfach alle gut ernähren können. Und vorher war es so, man sollte 3 Milchprodukte am Tag essen, bis zu 3-mal in der Woche Fleisch, 1 bis 2-mal in der Woche Fisch. Dies wurde stark reduziert. Also man sagt jetzt 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag, 4 Portionen Beilage, also Vollkorn, Getreide und Kartoffeln und nur mehr 2 Portionen Milchprodukte, 1 Portion Fleisch pro Woche, 1 Portion Fisch pro Woche und 1 Portion Fleisch oder Fisch pro Woche und diese 3 Eier. Also da ist man wirklich stark zurückgerudert, weil man einfach ja gemerkt hat, dass es unserem Planeten nicht gut tut, aber auch uns als Bevölkerung nicht gut tut. Und von diesen Empfehlungen sind ganz, ganz viele Menschen einfach noch sehr, sehr weit entfernt. Also da muss wirklich noch sehr, sehr viel passieren, damit wir diese Empfehlungen auch einhalten können.
Und weil wir wissen und weil es als Studien einfach sagen, das tut uns gut und es wäre einfach für unseren Körper besser. Und eben wenn man sagt, okay, vegetarisch, vielleicht halte ich das gar nicht aus, aber eben zu reduzieren, das wäre doch schon mal ein guter Start. Und jetzt mit diesen Infos, die wir jetzt auch bekommen haben, zu machen, ohne dass mir irgendetwas fehlt, genau, an Nährstoffen, ist wunderbar. Vielen lieben Dank für diesen Einblick. Am Ende immer diese eine Frage, die kommt. Was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
Tägliche Bewegung. Tägliche Bewegung ist irrsinnig wichtig, einfach um den Kopf frei zu bringen. Also nicht nur die Ernährung ist wichtig, sondern auch die Bewegung.
Genau, es ist ein gesamtheitliches Ding, ja, unser Körper, der und auch unseren Geist glücklich macht. Vielen lieben Dank, danke für diese geballte Flut an Informationen. Da müssen wir uns einmal verdauen.
Ja, ich hoffe, es war nicht überfordernd.
Man kann sich den Podcast ja auch öfter anhorchen.
Genau.
Ich sage an dieser Stelle danke auch fürs Zuhören. Für alle, die sich rund um Gesundheit informieren möchten, empfehle ich immer unsere Gesundheitsbeilage immer mittwochs in den oberösterreichischen Nachrichten. Alle Podcast-Folgen, und das sind mittlerweile mehr als 40, gerne nachhören. Also in allen Bandbreiten gibt es hier etwas zu hören auf nachrichten.at/podcasts und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.